Ich habe ja neulich mal für ein gelesenes Interview zwischen Fragen und Antworten dieses Element verwendet, welches einigen Hörern besorgte Kommentare abnötigte. Drum will ich es heute in der Schublade lassen. Dennoch aber etwas vorlesen. Einen Beef sozusagen zwischen Gerd Even Ungar und Roberto de la Puente. Sie publizierten gemeinsam auf der Seite Neuland Rebellen mit Tom Wellbrock, auch schon zu Gast hier auf Radio Marabu. Ungar arbeitet nun in Moskau für Russia Today. Er kommt aus Berlin-Neukölln, wirkte für die Unsere Zeit, später Propagandaschau, Rubicon, Nachdenkseiten, Streitpartner de la Puente, heute im Westend Verlag und dem angeschlossenen Overton Magazin. Einige seiner Interviews haben wir hier auch schon weiter publiziert. La Puente war beim Neuen Deutschland. Zu seiner Herkunft finde ich nichts. Ich hoffe doch aber auch West, damit nichts Ostdeutsch-Slawisches den Diskurs verwässert. Beide streiten nun miteinander. Roberto schrieb, Gerd Even via Telekilogramm bat um Stellungnahme zu mehreren Tweets. Diese macht Ungar nun auf seinem eigenen Blog öffentlich. Ich finde sie interessant, sie erinnern mich teilweise an die Streitereien zwischen Robert Stein und Thomas Röper in Tacheles. Auch hier ist ja kein ostdeutsches Blut im Spiel, noch weniger Elemente der DDR. Aber Röper, wie Gerd Even Ungar, halt ansässig in Russland und offensichtlich, wenn man dort wohnt, ich kommuniziere das seit langem, gerät man in Denkmuster, die DDR-Sozialisierte kennen und wohl auch mehrheitlich anwenden. Das soll im Folgenden deutlich werden.
Und nun das Dossier!
Die La Puente befasst sich mit Ungars Aussagen. Eine, warum sollte ich gegen diesen Krieg sein? Sie zielen auf einen Angriff auf Deutschland ab. Du bist Deutscher, hast meines Wissens auch Familie in Deutschland. Keine Skrupel, keine Angst um die Deinen. Nun Gerd Even Ungar. Ich halte in der Tat einen Krieg zwischen Deutschland und Russland für nicht mehr vermeidbar. Während ich dir antworte, läuft im Hintergrund eine politische Diskussionsrunde auf dem russischen ersten Kanal. Thema ist eine Einlassung von Roderich Kiesewetter, der fordert, Europa müsse auf die Kapitulation Russlands hinarbeiten. Zuvor hat schon Ursula von der Leyen von der strategischen Niederlage Russlands gesprochen. Russland muss verlieren, wurde und wird in Deutschland vielfach gefordert. Man will keine Lösung, man will einen Sieg. Deutsche Politiker und sogenannte Experten wollen das Ziel des Siegs vor allem dadurch erreichen, dass sie die Ukraine aufrüsten und finanzieren. Für Deutschland soll sich keine unmittelbare Kriegsgefahr ergeben. Man meint, das Ziel eines Siegs über Russland ließe sich aus sicherer Entfernung erreichen. Das ist ein Trugschluss. Der Krieg wird nach Deutschland getragen werden. Zu den Gründen weiter unten.
Der Krieg muss nach Russland getragen werden.
Ich ergänze Gerd Even Ungars Erfahrungen mit russischen Medien, die ich teile, die ich jedem, der in der Sache meint, mitreden zu müssen, nahelege. Die Russen wissen, was unsere Figuren sagen und derartige Aussagen lassen halt keinen Interpretationsspielraum. La Puente, du legst klar, dass dir die Kriegsführung der russischen Administration zu lasch ist. Willst du mit diesen Aussagen Druck auf Putin ausüben? Hier antwortet Gerd Even Ungar. Zunächst, ich habe keine Möglichkeit, Druck auf Putin auszuüben. Das ist ein recht abwegiger Gedanke, ehrlich gesagt. Dass die Kriegsführung Russlands zu lasch ist, ist allerdings inzwischen eine weit verbreitete Ansicht, nicht nur bei mir und in Russland, sondern auch in Deutschland. Unter den von dir zitierten Tweets gibt es auch deutlichen Zuspruch zu meinen Aussagen. Ich bin nicht gegen den Krieg, denn das Überleben Russlands als souveräner Staat hängt von ihm ab. Der Westen hat die klare Absicht, Russland zu vernichten. Man kann den Krieg sofort beenden, indem man die Absicht aufgibt, die Ukraine in die NATO aufzunehmen. Hält man daran fest, geht der Krieg weiter. Nach dem Angriff der Ukraine auf eine Berufsschule in der Volksrepublik Luhansk, bei dem 21 junge Menschen ums Leben kamen, führte Russland massive Luftschläge auf Kiew durch. In der Folge starben nach offiziellen ukrainischen Angaben 2 Personen und andere Quellen sprechen von 4. Dennoch wird im Westen verbreitet, Russland führe einen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine. Die Kriegsführung Russlands wird im Westen offensichtlich nicht verstanden. Man will es auch gar nicht verstehen. Daher empfinden diesen Weg immer mehr Menschen als nicht zielführend. Auch ich habe zunehmende Zweifel, ob Schonung eine gute Idee ist. Die Einschränkungen, die wir hier in Russland aufgrund der Bedrohung durch Terror- und Drohnenangriffe hinnehmen müssen, wird immer asymmetrischer im Verhältnis zu dem, was man in den Ländern der Finanziers und Förderer des ukrainischen Terrorismus und des Kriegs gegen Russland hinnehmen muss. Dort stellt man noch Arroganz und Ignoranz gegenüber Russland und Russlands Interessen zur Schau. Der wichtigste Förderer des ukrainischen Terrorismus, Finanzier des Kriegs, Lieferant von Waffen und das mit größte Hindernis auf dem Weg zum Frieden ist inzwischen Deutschland. Ich habe das bereits in einem Beitrag für die Nachdenkseiten aufgeschrieben. Daran hat sich nichts geändert. Durch den Angriff auf Luhansk hat sich die Situation eher noch zugespitzt. Hier sterben täglich Menschen durch Waffenlieferungen aus Deutschland. Der Tod bleibt weiterhin ein Meister aus Deutschland. Hervorheben möchte ich noch einmal das Bizarre des Kiew-Tourismus westdeutscher Politiker, der ganz offensichtlich von Moskau mehr als nur geduldet wird. Diese Politiker treffen sich in Kiew mit Vertretern des Regimes, um feindselige Handlungen gegen Russland abzusprechen, zu finanzieren und zu initiieren. Sie treffen sich zudem, um Propaganda und Desinformation zu verbreiten und den Besuch für ihre Politikerkarriere populistisch auszuschlachten. Trotz der offensichtlichen Niedertracht und Feindseligkeit dessen, was dort passiert, geschieht diesen Politikern nichts. Sie werden von Moskau geschützt. Das verletzt nicht nur mein Gerechtigkeitsempfinden. Dass Russland die Sicherheit dieser Besuche gewährleistet, ist nicht nur absurd, sondern auch gefährlich, denn es suggeriert, dass Russland ein harmloser Gegner ist, der sich alles gefallen lässt und dem man wortwörtlich auf der Nase herumtanzen kann. Dela Poente fragt, überschreitest du mit deinen Tweets nicht die Grenze dessen, was journalistisch zuständig ist? Nein, früher hast du zu Recht den Haltungsjournalismus deutscher Medien, speziell des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, kritisiert. Heute vertrittst auch du als Journalist eine Haltung. Ist dir das bewusst? Gerd Even Unger, ich vertrete eine Sicht, aber keine Haltung. Meine Sicht ist begründet, sie speist sich aus Fakten und gründet in der Analyse dieser Fakten. Sie ist vor allem nicht starr. Haltung speist sich aus den Kategorien der Moral und negiert Fakten. Dela Poente, wenn ja, belastet dich nicht der Doppelstandard, den du früher oft moniert hast? Unger, ich kann in meiner Sicht auf die Dinge keine Doppelstandards ausmachen. Dela Poente, gibt es jemanden, der auf dich zugekommen ist mit der Bitte, als deutschsprachiger Öl ins Feuer zu gießen? Gerd Even Unger, nein. Deine Sprache speist sich aus einer Verschwörungserzählung über Russland. Genau an dieser Stelle möchte ich hineingehen, weil das für mich eine der interessanteren ist. Nennt Gerd Even Unger das Ganze hier noch Verschwörungserzählung, wird er nachher mit dem Begriff rassistisch deutlicher werden. Auch ich nehme das wahr. Die Russophobie, der Russenhass, der nicht trennt zwischen Bevölkerung, Künstler und Politik, Sportler, ist etwas zutiefst Rassistisches, welches mir bereits in der Schule als fester Bestandteil kapitalistischer Gesellschaften gelehrt wurde. Elemente dessen nehme ich nahezu bei allen, auch alternativen Medien wahr. Und hier ist ein wirklicher Unterschied zu DDR-Prägungen. Die Option zu rassistischem Unbill hatte man in der DDR nicht. Was nicht bedeutet, dass derartiges ausgeschlossen war in der Bevölkerung. Es widersprach aber durchaus sozialistischer Moral, mit diesen Dingen zu spielen, weil wenn du damit spielst, führst du Ähnliches gegen andere Bevölkerungsgruppen, ich nehme jetzt mal als Beispiel Zigeuner, regelrecht herbei und kannst dagegen auch nicht mehr glaubhaft argumentieren.
Das Dossier.
Und Viertel, in denen auch in Moskau kaum noch Russisch gesprochen wird, durch Zuwanderung, zum Teil aus dem eigenen Land, gibt es längst. Nachlässigkeiten des, ich sag's mal, westlich dekadenten Wladimir Putin, habe damit Alexander das eine oder andere Mal drüber gesprochen, denke beispielsweise an Tschetschenien. Aber zurück, Roberto Dela Poente, ist dir bewusst, dass deine Aussagen den ohnehin angeschlagenen Ruf Russia Todays in Deutschland untergräbt und damit das Verbot Russia Today im EU-Raum einem Dienst erweist? Hier von mir gleich zur Frage, völlig bescheuert. Wer Auslandssender zensiert, ist nicht mehr demokratisch im Sinne unserer eigenen Tiraden. Gerd Even Unger etwas ausführlicher. Es gibt in der Frage zwei Aspekte. Der eine ist, dass ich in deinen Augen Russia Today repräsentiere. Das ist in gewisser Weise sicherlich richtig, dass ich für Russia Today arbeite, ist in meinem Twitter-Profil aus Gründen der Transparenz vermerkt. Dennoch ist mein Account auf Twitter privat. Der blaue Haken wird von mir bezahlt und nicht von Russia Today. Meine Aktivität auf Twitter ist bei Russia Today allerdings bekannt. Ich gehe daher davon aus, dass man auf mich zukommen wird, sollte in der Redaktion der Eindruck entstehen, dass meine Beiträge auf Twitter dem Ansehen von Russia Today schaden. Das war bisher nicht der Fall. Dennoch tauchen ganz regelmäßig Accounts auf, die zu wissen meinen, wie man sich als Redakteur von Russia Today auf Twitter zu äußern hat, vor allem aber wie nicht. Ich halte das ehrlich gesagt für wenig aufrichtig. Der zweite Aspekt der Frage ist, dass du suggerierst, mit Wohlverhalten und Anpassung ließe sich irgendwann und irgendwie erreichen, dass Russia Today und die für Russia Today arbeitenden Journalisten in den Kreis der in Deutschland offiziell respektierten Medien aufgenommen werden. Das ist überraschend naiv. Dies ist nur dann denkbar, wenn Russia Today vollständig die westliche Narrative zu den geopolitischen Themen und seine kritischen Positionen zu den bedenklichen antidemokratischen Entwicklungen in Deutschland und der EU aufgibt. Dann aber braucht man Russia Today auch nicht mehr. Russia Today hat den Anspruch, die Nachrichten in den nahezu hermetisch abgeschotteten deutschen Informationsraum zu tragen, die euch von den deutschen Medien vorenthalten werden. Das wird nie zu einer Anerkennung führen. Roberto Dela Poente, fürchtest du dich, da du dich auf diese Weise exponierst, nicht einer der nächsten Namen auf der EU-Sanktionsliste zu sein? Gerd Even Unger, eine interessante Frage. Natürlich gehe ich davon aus, dass ich sanktioniert werden könnte. Allerdings ist das Sanktionsregime derart willkürlich und undurchsichtig, dass konkrete Vorhersagen kaum zu machen sind. Mit dem letzten Sanktionspaket wurde beispielsweise der Direktor des Petersburgers Museums Ermitage Michail Borisowitsch Piotrowski auf die Sanktionsliste gesetzt wegen Kremlnähe. Die Personalie zeigt ja deutlich, wie unberechenbar das Sanktionsregime ist. Warum er und nicht jemand anders mit mehr politischer, publizistischer und finanzieller Macht? Diese Frage kann vermutlich noch nicht einmal die EU-Kommission und der EU-Rat schlüssig beantworten. Man sanktioniert eben irgendwen. Das heißt jedoch, es kann eigentlich alle treffen, die sich kritisch äußern. Dogu hält Russland für einen imperialistischen Staat und ist kein Russlandfreund. Dennoch wurde er mit Sanktionen belegt, weil er in der Israel-Frage von den Brüsseler und Berliner Vorgaben abweicht. Die Sanktionen sind willkürlich, jenseits rechtsstaatlicher Prinzipien. Sie deuten darauf, dass die EU sich in eine Diktatur, Autokratie oder ein totalitäres System wandelt. Wie auch immer man das nennen möchte, eins ist klar, man kann sich davor nicht vor der damit verbundenen Willkür schützen, auch nicht durch Wohlverhalten. Das ist eine Illusion. Ja, es kann mich treffen, allerdings auch zigtausend andere. Das Sanktionsregime ist ein Instrument der Repression. Meinen Kontostand auf meinem Konto in der EU halte ich niedrig. Die EU besuche ich nicht. Die Sehnsucht hält sich in Grenzen. Wenn ich sanktioniert werde, ist der Schaden daher gering. Für meinen blauen Haken bei Twitter muss ich dann wohl ein Konto in Kasachstan, Aserbaidschan, Kirgisien oder sonst wo eröffnen. Mit der Frage, ob und unter welchem Aufwand das überhaupt möglich ist, setze ich mich auseinander, wenn es soweit ist. La Puente fragt, in einem Kriegsfalle zu zeigt es die Geschichte immer wieder, werden unter Umständen ausländische Akteure und Privatleute aus Feindnationen aus ihren Positionen entfernt, interniert oder abgeschoben. Siehst du diese Gefahr für dich nicht? Nein. Was ich aber sehe, ist, dass dies bereits die zweite Frage ist, der eine Verschwörungserzählung über Russland zugrunde liegt. Diese Klischees über Russland sind tief im kollektiven deutschen Gedächtnis verankert und wollen bedient werden. Tom beispielsweise hat verbreitet, dass die Bürokratie in Russland schrecklich sei, ein riesiger aufgeblähter Apparat, ganz entsetzlich und dystopisch. Das mag sein, aber Tom weiß das nicht, denn er hatte gar keinen Kontakt zur russischen Bürokratie. Russia Today erledigt faktisch alles für seine ausländischen Mitarbeiter. Man gibt seine Dokumente im Büro ab und das war's. Ich bin jetzt 4 Jahre hier, ich habe kaum Kontakt mit der russischen Bürokratie und wenn doch, dann ging es vergleichsweise reibungslos. Tom hat auch eine Geschichte über Schmiergeldzahlung in einer Weise erzählt, ich ergänze Tom Wellbrook, als hätte er sie selbst erlebt, dabei hat er sie nur gehört. Das zeigt, diese Klischees über Russland und Russen haben eine unglaubliche Kraft und wollen bedient werden. Sie streben nach Einbettung in eine Erzählung, die ihnen den Anschein von Wahrheit und Faktizität verleiht. Man kann sich diesem spezifisch deutschen Rassismus nur schwer entziehen. De La Puente, ich würde es Radikalisierung nennen, was dir widerfahren ist. Erklärbar mag sein, wie nennst du es? Gerd Even Ungar. Zur Beantwortung der Frage will ich etwas ausholen. Wir gehen zurück ins Jahr 1990. Die Wiedervereinigung steht kurz bevor. Vorbereitet wird sie durch die Unterzeichnung des 2+4-Vertrags. Der Vertrag ist völkerrechtlich bindend. In Artikel 2 heißt es, die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik bekräftigen ihre Erklärungen, dass von deutschem Boden nur Frieden ausgehen wird. Der 2+4-Vertrag markiert das Ende des Kalten Krieges. Im Kalten Krieg herrschte das Prinzip der Angst vor Vernichtung. Das hat über 40 Jahre zu einem mehr oder weniger stabilen Frieden geführt. Gorbatschow glaubte, die Deutschen hätten ihre Lektion gelernt und könnten in die Freiheit entlassen werden. Die Entwicklungen der letzten etwas mehr als 30 Jahre zeigen, Gorbatschow hat sich bitter getäuscht. Deutschland, die deutsche Gesellschaft und Politik sind der ihr aus der Wiedervereinigung zugewachsenen Verantwortung weder moralisch noch intellektuell gewachsen. Man muss daher zur Logik des Kalten Krieges zurückkehren, denke ich. Die Deutschen müssen wieder Angst vor Vernichtung haben, dann sind sie zufriedenfähig. Das ist für mich eine bittere Erkenntnis. Ich will kurz skizzieren, wie ich zu ihr komme. Nur 9 Jahre. Nach der Unterzeichnung des 2+4-Vertrags erklärt Kanzler Gerhard Schröder Jugoslawien den Krieg mit deutscher Beteiligung, bombt die NATO Belgrad in Schutt und Asche. Der Kriegsgrund war gelogen, dafür zur Verantwortung gezogen wurde niemand. Schröder hat den Völkerrechtsbruch später sogar öffentlich zugegeben. Jetzt die Frage an dich, wer hat sich hier radikalisiert, der 2+4-Vertrag oder deutsche Politik? 2007 warnt Präsident Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor der Gefahr von Krieg und fordert die Rückkehr zum Prinzip der Unteilbarkeit von Sicherheit. Man dürfe die UNO nicht durch die NATO und die EU ersetzen. Tja, genau das ist aber passiert. Man fühlte sich allmächtig und nicht mehr an Verabredungen gebunden. Regelbasierte Ordnung, der Westen macht die Regeln, an die er sich selbst nicht hält und die er mit Gewalt durchsetzt. Wer hat sich da radikalisiert? Im Westen lautet die Antwort Putin. Dort gilt Putins Rede von 2007 als Wendepunkt. Auf den Inhalt geht man vorsichtshalber nicht ein. Bei dir lautet die Antwort Gerd. Das Prinzip ist ähnlich. 2008 wird der Ukraine auf dem NATO-Gipfel in Bukarest eine Beitrittsperspektive eröffnet. 2014 kommt es in der Ukraine zum Putsch. 2019 gibt die Ukraine ihre in der Verfassung verankerte Neutralität auf und gibt sich die Aufnahme in die NATO als Staatsziel. Russland fordert die Berücksichtigung seiner Sicherheitsinteressen und die Rückkehr der Ukraine zu ihrem neutralen Status. Daran hält Russland bis heute fest. Russland will die Ukraine nicht einnehmen. Russland will die Ukraine als Pufferstaat, der Russland vor den hochaggressiven Westeuropäern abschirmt. Das war Thema in allen Verhandlungen. Aber die Westeuropäer bestehen auf NATO-Ausdehnung. Wer hat sich radikalisiert? Der Krieg ist gewollt und er ist vom Westen gewollt. Sarah Wagenknecht als auch Johannes Warwick betonen immer, dass sie selbstverständlich den Angriffskrieg Putins verurteilen. Ich habe beide gefragt, wie Putin den Krieg hätte vermeiden können und habe keine Antwort erhalten. Die erhaltene Antwort ist richtig. Es war nicht möglich. Jetzt geht es auf eine neue Ebene. Ich persönlich halte einen Krieg zwischen Deutschland und Russland für nicht mehr vermeidbar. Man will ihn. Alles deutet darauf hin. Er wäre vermeidbar, würde Deutschland zu seinen zur Wiedervereinigung gemachten Versprechen zurückkehren. Diese Versprechen wurden Deutschland als Bedingung für die Wiedervereinigung abverlangt, um Krieg und Konflikt in Europa unmöglich zu machen. Versteht Deutschland diese Regelungen nicht als Garantien für Frieden und hält sich aus Einsicht daran, müssen Deutschland und die Deutschen erneut die Erfahrung des Krieges machen. Das ist anders nicht denkbar. Das hat nichts mit meinem Willen oder meinem Wunsch zu tun, sondern mit Gesetzmäßigkeiten. Ignoriert man in Deutschland das, was zweimal in die Katastrophe geführt hat, strebt wieder nach Militarisierung, Aufrüstung, betreibt Feindbildaufbau und Propaganda, unterstützt Genozid, Narzissmus, liefert Waffen in Kriegsgebiete, lehnt Diplomatie ab und beansprucht Führung in Europa, dann wird das beim dritten Versuch kein anderes Ergebnis hervorbringen als bei Versuch 1 und 2. Wenn die deutsche Politik und die mit ihr verbundene Gesellschaft nicht durch Nachdenken, geschichtliche Aufarbeitung, kurz aus dem Geist aufgeklärten Denkens die Wiederholung bereits gemachter Fehler vermeidet, dann muss Deutschland erneut Kriegserfahrung machen. Diese Sichtweise ist nicht radikal, sondern gibt eine Gesetzmäßigkeit wieder. Roberto, ich will noch einmal zurückkommen auf das Jahr 1990 und die von Deutschland gemachten Versprechen. Wir, verstanden als Generation derer, die heute über 40 sind, sind an unserer eigenen, der deutschen Geschichte komplett gescheitert. Als Gesellschaft, als System, aber vielfach auch individuell. Auch das ist nicht radikal. Das ergibt sich ebenfalls zwingend aus der Betrachtung der Abläufe. Wir haben gezeigt, dass wir keinerlei Resilienz gegen die Wiederholung bereits mehrfach gemachter Fehler besitzen. Wir stehen wieder am Vorabend eines großen Krieges in Europa, der das Ziel hat, erneut die großen Konstanten europäischer Politik über den Niedergang der Systeme zu retten. Eine dieser großen Konstanten europäischer Politik ist die Ost-West-Konfrontation. Sie existiert seit Jahrhunderten, hat sich über den Ersten Weltkrieg und den Zweiten Weltkrieg gerettet und wird sich auch über diesen Krieg in eine neue Zeit retten. Dabei ist völlig unwichtig, was für ein politisches System in Russland etabliert ist. Russland bleibt für die Westeuropäer das, was es zu besiegen gilt. Deutsche Politik war regelmäßig dazu bereit, diesen Krieg gegen Russland allein oder im Bündnis zu führen, und sie ist es heute wieder. Das ist die große Kontinuität seit 800 Jahren. Es ist uns als heutiger Generation von Deutschen nicht gelungen, dies zu unterbrechen. Es ist unsere Generation, die Deutschland gemessen an den gegebenen Versprechen verraten hat. Erst wenn wir begreifen, in welcher Kontinuität wir gefangen sind, sind wir in der Lage, sie aufzulösen. Erst dann wird Deutschland nicht mehr die Erfahrung von Krieg machen müssen. Im Moment aber ist es ganz eindeutig noch nicht so weit. Das tut mir einerseits leid, aber es ist andererseits nichts Persönliches. Der Beef zweier Westlinker. In der kleinen Audiodatei, ich meine, ein interessantes Dossier.
Das Dossier.
Ungarns neuer Ministerpräsident weilte in Berlin, will wieder ein konstruktiver Partner werden. Kanzler Merz will ihn unterstützen, wünscht sich aber auch Entgegenkommen in der Ukraine-Politik.
Wir stehen an der Seite des ukrainischen Volkes. Ohne Wenn und Aber.
Aber Ungarn erklärt, Waffen oder Soldaten werden nicht in die Ukraine geschickt. Auch soll die Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine so lange blockiert werden, wie die Rechte der ungarischen Minderheiten im östlichen Nachbarland beschnitten sind. Aha, was ich hier seit 2022 berichte, schafft es so auch mal in die Tagesschau. Sehr interessant. Nicht nur die russische Minderheit ist in der Ukraine unterdrückt, auch die ungarische. Das sind nicht wenig. Der ungarische Staatspräsident Zuljok wird als Marionette Orbáns bezeichnet. Hier finden regelrechte Räumungen statt. Soll jeder demokratisch nennen, der das demokratisch findet. Auch bietet er Ungarn als Ort für Ukraine-Gespräche an. Es gab ein Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Moskau begrüßt generell. Unserem Bundeskanzler, der gerade an der Seite des ukrainischen Volkes steht, hat Helmut Matt ein Gedicht gewidmet.
Ein neuer Tag, ein neuer Grund für Kritik an Friedrich Merz.
Ein Fall für die Justiz, das Land ist ihm egal, der kleine Lügenfritz herrscht bis zur nächsten Wahl. Er glaubt an seine Macht, BlackRock wird ihn bezahlen, sein Auftraggeber lacht, was kümmern ihn die Wahlen? Doch seine Uhr läuft ab, sein Volk will ihn nicht mehr, die Wahrheit ist sein Grab, sein Lügensack ist leer.
Aber wir sind auch nicht mehr im Frieden.
Drum Rüstungsfirma in Sangerhausen, Sachsen-Anhalt, bricht Mitteldeutsche Zeitung, ein israelisches Rüstungsunternehmen.
How dare you?
Palisexeln. Personalversammlung im Wirtschaftsministerium, Handelsblatt berichtet, auch Springers Welt, Beamte und Mitarbeiter üben heftige Kritik an Katharina Reiche. Eine Boeing der Lufthansa wurde gestern am Flughafen Frankfurt am Main bei einem Zwischenfall am Gate schwer beschädigt. Das Fahrwerk kracht zusammen. Die Tagesschau, der Rüstungsboom beschert der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie Rekorde. Dennoch, die Wirtschaftsweisen senken ihre Prognosen deutlich. Und vergangene Woche Zwischenfall am Flughafen München, ob Drohnensichtungen. Sachsen, Regina Zindler, bekannt vom Maschendrahtzaun, ist gestorben. Und Grüße nach Köln, es ist Freitag.
Schönes Wochenende, Marcel.
Ramon Schack sprach mit Sarah Wagenknecht. Das senden wir am Montag.
Sarah kommt.
Zum Wochenende kommt Svetlana.
Das Elterngeld wurde seit seiner Einführung 2007 nicht an die Inflation angepasst und hat laut Berechnungen des IW etwa 38% an Kaufkraft verloren.
Wir würden einfach lieb ficken. Ficken für vier. Du auf den Rücken und ich über dir. Mal schnell und mal langsam. Und irgendwann sehen wir uns gemeinsam die Sterne an.
Lernen mit Schlager, Sven Phantom, Sofa Planet wie Ficken am 5. Juni 2026, einem Freitag hier in der kleinen Audiodatei. Die ARD berichtet, Zelensky bietet Wladimir Putin direkte Friedensgespräche an. Das in einem offenen Brief.
The victory. The victory will change the world.
Der Kreml erklärt, Zelensky kann jederzeit nach Moskau kommen. US-Präsident Donald Trump begrüßt ein mögliches direktes Treffen. Der ORF berichtet, Putin zeigt sich bei dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg siegesgewiss. Russische Militärflugzeuge wurden über der Ostsee von der NATO abgefangen. Politico berichtet, US-Verteidigungsministerium sagt die geplante Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern an Deutschland ab. Benannt werde die Sorge der US-Regierung um eigene Bestände.
Wir haben gesagt, dass wir dann, wenn die USA noch einmal eine abschließende Einschätzung abgeben, dass wir auch als Bundesregierung uns dazu äußern, aber dazu warten wir darauf.
Der Realität entledigt, gibt Deutschland ob des fehlenden Sitzes im UN-Sicherheitsrat Russland die Schuld. Johann Badefuhl spricht von Enttäuschung, aber die USA sind doch drin. Einen neuen Kodex fordert Dmitri Medvedev. Er meint, den westlichen Eliten solle man nicht vertrauen. Alles gut und schön. Die Systemfrage stellt er aber auch nicht. Fehlt ihm Vertrauen? Vertrauen in sein Land, der russische Finanzminister. Russland habe volle finanzielle Souveränität. Russische Unternehmen sind bereit, in Projekte in Kuba zu investieren.
Kuba did not stay silent when the world
der lettische Befehlshaber Kaspars Budanz. Russland übertrifft die NATO in der Fähigkeit, Drohnen schnell zu produzieren. US-Journalistin Candace Owens in St. Petersburg. Vor einem Emmanuel Macron-Bildnis posierend. Sie hat sich mit den vielen Geschlechtern seiner Gattin befasst. Diese, die sich Brigitte nennt. Nun auch in deutschen Medien der Angriff auf Starobielsk, FAZ und NTV berichten, es gebe keine Anzeichen für eine militärische Nutzung des betroffenen Objektes. AfD-Bundestagsfraktionsvize Markus Frohnmeier trifft sich in St. Petersburg mit Kirill Dmitriev und dem Gazprom-Chef.
Macht Nord Stream 2 auf.
Die Hezbollah lehnt eine Waffenruhe mit Israel ab.
Die Spannungen im Nahen Osten nehmen nicht
ab. Danke, beste Svetlana. Der Iran blockiert Atominspektoren den Zugang. Und neue Raketen und Drohnen in dieser Sache getestet, auch Nordkorea. Kim Jong-un leitet am 3. Juni eine neu in Betrieb genommene Fabrik für nukleare Stoffe vor Ort an. Die Kinderorganisation Koreas feiert ihren 80. Geburtstag. Kim Jong-un hielt eine Rede und sein Ausspruch für heute: Die Macht des Sozialismus ist dem Wesen nach die der Ideologie.
좋지, 백이. 2013년 4월 4일.
Das Problem sind Männer.
Auch beim Wetter: Sonne, Wolken, Schauer, Gewitter. Morgen mehr Sonne im Osten, Sonntag im Süden. Es bleibt wechselhaft.
Marcello, herzlichen Dank. Wünsche einen schönen Wochenende.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.